Die Aussagen der Neuoffenbarung über den Vormenschen. Lorber hat nicht nur die Erkenntnisse der Astronomen und der Atomphysiker in verblüffender Weise vorweggenommen, sondern auch zum Teil die Forschungsergebnisse anderer wissenschaftlicher Disziplinen, die Mitte des 19. Jahrhunderts noch gar nicht existierten. Es handelt sich um die Paläontologie, das ist die Wissenschaft von den versteinerten Tier- und Pflanzenresten, und die Anthropologie, das ist die Lehre vom Menschen und seiner Abstammung. Im Jahre 1856 wurde im Neandertal bei Düsseldorf ein seltsam geformter Schädel gefunden. Der Schädel war größer als die Schädel der heutigen Menschen. Die Stirn verlief ziemlich schräg rückwärts und über den Augen waren starke Knochenwülste, ähnlich jenen der heutigen Großaffen. Deutschlands angesehenster Anthropologe, Professor Virchow, Berlin, lehnte im Jahre 1872 die These, es handle sich um den Schädel eines Vormenschen, als lächerliche Vorstellung ab. Nach seiner Meinung waren Arthritis deformans und Rachitis Ursache der seltsamen Schädelbildung. Jahrzehntelang wagte nun niemand mehr, dem Fund eine andere Deutung zu geben. Das änderte sich erst langsam, als im Jahre 1886 in Belgien und 1887 in Frankreich und Spanien ebenfalls derartige Schädel zusammen mit Steinwerkzeugen gefunden wurden, die eine Altersbestimmung erlaubten. Nun bestand kein Zweifel mehr, dass es sich um einen Vormenschen handelte, der vor 40.000 bis 60.000 Jahren in Europa gelebt hatte. Im Jahre 1907 wurden dann bei Heidelberg und später in Asien und in Afrika immer mehr menschliche Fossilien gefunden, denen ein Alter von mehreren hunderttausend Jahren zugeschrieben werden musste. Heute ist die Grenze von 1 Million Jahren längst überschritten, aber trotz der vielen Funde konnte keine Klarheit in die Vorgänge gebracht werden. Im Laufe der Zeit wurden verschiedene Theorien aufgestellt. Und gelegentlich wurde auch versucht, eine Theorie durch raffinierte Fälschungen zu stützen. Das vielgesuchte Missing Link, das Zwischenglied, wurde trotz reicher Funde im Verlauf von 100 Jahren nicht gefunden. Es liegt nicht im Sinne unserer Aufgabenstellung, uns mit den verschiedenen Theorien zu befassen, sondern es soll gezeigt werden, dass die Neuoffenbarung auch auf diesem Gebiet der Wissenschaft die Kenntnis der wesentlichsten Sachverhalte ihrer späteren Forschungsergebnisse vorweggenommen hat. Niemand wäre Mitte des 19. Jahrhunderts auf den Gedanken gekommen, dass seit Millionen Jahren Vor- oder Frühmenschen auf der Erde lebten, die einen aufrechten Gang hatten, aber über einen bestimmten Stand einer primitiven Entwicklung nie hinauskamen, bis dann plötzlich vor 6000 Jahren ein völlig neuer Mensch auftrat, der mit Geisteskraft ausgestattet war und mit überraschender Schnelligkeit Kulturen schuf, Staaten gründete, Pyramiden baute, die Schrift erfand und Recht und Gesetz hervorbrachte. Während in Millionen Jahren zuvor kaum nennenswerte Veränderungen eingetreten waren, entstanden nun in kürzester Zeit erstaunliche Fortschritte. Plötzlich leuchtete eine bis dahin gänzlich unbekannte Kraft des Menschen auf. Erst dem adamitischen Menschen, so ist in der Neuoffenbarung betont, fließt ein geistiges Fühlen, das Empfinden einer Macht ein, die die Seele anregt, ihren Schöpfer zu erkennen und zu suchen. Und das ist der göttliche Funke, der als Geist in die Seele gelegt wird. In Klammern, Großes Johannesevangelium, Band 11, 10-6. Ohne Gott ist keine Tat möglich. In Klammern, Haushaltung Gottes, Band 1, 116-8. Die wirkende Kraft kann ein Weltmensch jedoch nicht sehen. In Klammern, Großes Johannesevangelium, Band 10, 173-9. In der Neuoffenbarung werden die Vor- und Frühmenschen Voradameten genannt. Über ihr Aussehen und ihre Fähigkeiten werden recht instruktive Angaben gemacht. Zunächst wird dort aber ausgeführt, dass das von Moses in der Genesis erwähnte Sechstagewerk nicht wörtlich zu nehmen ist, wie es die Kirchen vor noch nicht langer Zeit zwingend zu glauben vorstellten. Im großen Johannesevangelium Band 8, 72 werden die sechs Erdbildungsperioden und die Dauer der jeweiligen Perioden mit sehr vielen Millionen Jahren angegeben. In der dritten Periode wird auf die Existenz der Saurier in einer umschreibenden Ausdrucksweise hingewiesen. Die Vegetation wird noch um ein Vielfaches reichhaltiger und riesiger Art, die Tiere ebenso wie die Vegetation. Gegen Ende der vierten Periode kamen wieder Erdumwälzungen und begruben zum Teil alles, was ihr damals als eine Kreatur bezeichnet hättet. Ihr findet aus dieser Periode gar manches unter dem Boden der Erde, das sich aber von den Produkten der drei ersten Perioden schon sehr wesentlich unterscheidet. Nach dem Beginn der fünften Periode dauerte es wohl mehr als 1000 mal 1000 Jahre, bis aller gut gelegene Erdboden völlig für eine neue Schöpfung von einer großen Zahl der verschiedensten Pflanzen, wie Gräser, Kräuter, Gesträucher und Bäume, sowie für allerlei Tiere und die voradamitischen Menschen geeignet war. Diese Darstellung der neuen Schöpfung von Tieren und Pflanzen ist von ganz besonderem Interesse. Das abrupte Verschwinden sowie das nach sehr langer Zeit plötzliche Auftreten neuer Tierarten und Gewächse wird von der Wissenschaft heute bestätigt. Das Faktum der totalen Unterbrechung widerspricht einem kontinuierlichen Evolutionsprozess, das heißt, es ist nicht denkbar, dass Tiere und Pflanzen durch Mutationen ohne einen Schöpfungsakt Gottes hervorgebracht wurden. Diese These der materialistischen Wissenschaftler lehrt, dass alle neuen Formen aus sich selbst geworden sind. Diesem Autonomismus oder der Autogenese ist durch die große zeitliche Unterbrechung, durch den dazwischen liegenden tiefen Graben, die Grundlage entzogen worden.